So, dann herzlich willkommen zu unserem zweiten Vortrag hier im Track Embedded Systeme Chemnitzer Linux-Tage 2013. Ich hoffe, ihr hattet schon zwei angenehme anderthalb Tage. Die letzte Hälfte geht dann jetzt gleich in einer Stunde los, aber bis dahin haben wir noch einen sehr interessanten Vortrag hier auf dem Plan, nämlich die Verteilung von Sensordaten mit SNMP. Als ihr wisst sicher, Messdaten kann man mit Embedded-Systemen an vielen Stellen bequem mittlerweile erheben, aber wie bekommt man die dann vielleicht eingesammelt oder dargestellt und dann zur Weiterverarbeitung erstmal aufbereitet? Und dazu werden uns Axel Wachtler und Ralf Findeisen dann etwas sagen.
Okay. Schönen guten Morgen. Bin sehr erstaunt über das breite Interesse an diesem Thema. Okay. Wir wollen heute über die Verteilung von Sensordaten oder kurz unsere Erlebnisse bei den Verteilung von Sensordaten über SNMP berichten. Die Motivation, wie der Chairman schon sagte, ist, dass es eine breite Vielfalt zur Darstellung von SNMP-basierten Systemen an Frontends gibt. Und die Frage war eigentlich, wie bekomme ich nun von so einer Arduino-Plattform zum Beispiel, also mit einem IEEE 802.15.4 Transceiver, diese Daten dann bis hin in den PC, vielleicht dann am Ende in den Inzinga. Ich kann mal hier zwei Boards mal als Demo rumgeben. Vielleicht noch eins hinten rein. Dann. Okay, der Vortrag gliedert sich in die folgenden Teile. Zunächst möchten wir einen kurzen Überblick über das System geben, welche Komponenten sind beteiligt. Dann gehe ich ganz kurz auf das Protokoll SNMP an sich ein. Das wird nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Das kann man genau in den einschlägigen RFCs nachlesen, beziehungsweise bei Wikipedia für den Überblick. Und im nächsten Punkt gehen wir kurz auf die Implementierung ein. Welche Linux-Tools wurden eingesetzt, um das System zu realisieren, so wie es jetzt da ist. Wir kommen zum Demo und schließen mit einem Ausblick. Zum Systemüberblick. Wir haben auf der einen Seite die drahtlosen Sensoren. Das sind diese Boards, die gerade hier rumgehen, unter anderem oder jeder andere Sensor. Als Funkschnittstelle verwenden wir IEEE 802.15.4. Das heißt, die Sensoren senden ihre Messwerte. In diesem Fall ist es für das Demo jetzt eine Temperatur und die Betriebsspannung des Boards zu einem sogenannten Gateway-Knoten. Und dieser ist über eine serielle Schnittstelle mit dem PC, Server, Konzentrator, was auch immer, verbunden. Auf dieser Serverseite, an der seriellen Schnittstelle, sitzt dann ein Daemon. Das klingt, also der liest einfach die serielle Schnittstelle ein und schreibt die Daten entsprechend in eine Datenbank. Auf der netzwerkseitigen Seite, also auf der IP-Seite, setzt dann entweder ein Webserver oder eben der SNMP-Daemon, um die Daten an die Klienten weiterzuliefern. Welches Protokoll auf der Funkschnittstelle gefahren wird, ist für die Anwendung unerheblich, da ohnehin nur Zeilen über die serielle Schnittstelle geparst werden. Also es könnte auch ein drahtgebundenes Sensornetz hinten dran hängen. Das ist jetzt für diese Anwendung unerheblich. Wir haben bereits 2011 hatten wir mal einen webbasierten Ansatz vorgestellt. Dort hatten wir einen Python-Webserver geschrieben und alternativ auch ein CGI-Skript, der genau das Gleiche ausführte wie der SNMP-Ansatz, den wir heute vorstellen. Die Lessons learned aus der damaligen Implementierung, man sieht an der URL, der Server läuft heute noch und zeigt eine Außentemperatur, die in Dresden ist, an, ist, dass man zunächst der Anfang ist leicht gemacht. Also man hat relativ schnell ein einfaches CGI-Skript, was eine Handvoll Sensoren anzeigt, geschrieben. Und es ist also für kleine Systeme ausreichend. Sobald aber dann eine beliebige Anzahl von Sensoren, eine beliebige Anzahl von Messwerten zusammenkommt, wird das relativ schnell viel Programmieraufwand. Also man muss ja dann den selber geschriebenen Code auch selber worten generisch machen, dass er sich selbst konfiguriert etc. Also das, die Webprogrammierung an sich ist dann schon einigermaßen aufwendig. Und was natürlich nicht zu unterschätzen ist, die Layout-Gestaltung. Also man gerät dann sehr schnell in diese Webprogrammierungsschiene mit Stylesheets etc., was eigentlich schon sehr weit weg von der Sensorik ist. Und ein weiterer Nachteil ist, dass es quasi nur Webbrowser als Klienten gibt, als Frontend gibt. Was ist jetzt besser, wenn wir hier noch einen Zwischendienst einführen? Wenn wir SNMP als Zwischendienst einführen, verwenden wir ein generisches Protokoll, ein lang erprobtes Internetprotokoll. Und wir haben mit einem Schlag eine ganze Menge von Klientensystemen verfügbar, die das alle darstellen können. Das geht vom leistungsfähigen Monitoring-System wie Nagios oder Izinga bis hin zu Web-Anwendungen wie Conky oder irgendwelche Smartphone-Apps. Das ist jetzt also der Trick, wenn wir jetzt einen weiteren Zwischenserver dazwischen bauen, dass wir sofort dann eine breite Vielzahl von Frontend-Applikationen haben. Und die Arbeit liegt in der Konfiguration anstelle in der Programmierung. Also ich mir jetzt das Rad zum fünften Mal selber ausdenke, neu erfinde, es ist gescheiter, einmal die Konfiguration eines Systems dort durchzuführen. Hier ist noch ein kurzes Blockschaltbild. Wir sehen jetzt wieder den Gateway-Knoten, der über den WSN-Daemon, in unserem Fall in eine SQLite-Datenbank schreibt. Und der SNMP-Daemon über ein Pass-Skript greift dann auf diese Datenbank zu, liest die Sensorwerte aus, die Zusatzinformationen des Sensors und macht sie dann über WLAN oder Ethernet verfügbar im IT-System. Was ist SNMP? Die Abkürzung steht für Simple Network Management Protocol. Es ist ein IETF-Protokoll, das UDP als Transportprotokoll verwendet auf den Ports 161 und 162. Und es stellt die primitiven GET, also Lesen eines Wertes, GET Next, Lesen des nächsten Wertes, SET, Schreiben eines Wertes, oder TREP, ein asynchroner Alarm, wird vom Agenten zum Manager gesendet. Die Terminologie bei SNMP ist ein bisschen anders als bei üblichen Client-Server-Applikationen. Der eigentliche Server wird als Agent bezeichnet. Und der Manager ist sozusagen der Client, der die Anfragen stellt. Der SNMP-Agent implementiert eine sogenannte MIB, die Management Information Base. Das ist eine virtuelle Datenbank, die alle Attribute eines Systems speichert. Damit man diese Attribute generisch adressieren kann, gibt es die sogenannten OIDs, die Object Identifier. Und diese sind quasi in einer baumförmigen Struktur angeordnet. Man sieht hier den Präfix, also wenn wir 1, 3, 6, 1, 2, 1, also Telefonnummern mal in Wortlaut übersetzt, dann wäre das in dem Baum die Stelle ISO, dann Abzweig Org, DOD, Internet, Management und MIB2. Und dort geht es dann weiter. Über Entity MIB Objects, die physikalische Beschreibung. Es gibt dann weiter unten im Baum noch die logische Beschreibung. Die Physical Table, Gerätebeschreibung. Dann gibt es einen Eintrag in der Tabelle und der Eintrag geht los mit einem Index, mit einer Zahl von 1 bis n und weiterhin mit Beschreibung etc. Der Baum hat dann noch insgesamt 16 Komponenten als Endknoten. Das heißt also, mit einem Teilbaum oder mit diesem Datensatz kann ich einen Sensor beschreiben. Der Sensor hat eben weitere Attribute, auf die ich dann nachher noch eingehe. Ich brauche kurz auf die Methoden eingegangen. Also get liest einen Wert, get next liest den nächsten Wert. Das ist insofern für diese baumförmige Datenbank wichtig, dass ich durch die mit dem getNext-Befehl durchtraversieren kann, weil es gibt keine Informationen, wie viele Datensätze gibt es in der Datenbank, sondern ich kann mit get, ich muss einen Einstiegspunkt wissen, das ist Voraussetzung, und mit getNext bekomme ich dann den nächsten Wert und dann kenne ich den nächsten Wert und mache dann wieder ein getNext, komme wieder eins weiter, so hangle ich mich diesen Baum entlang. Der set-Befehl, der beschreibt einen OID-Wert. Dort gebe ich wieder diese lange Telefonnummer, sage ich mal, an. Und gebe noch einen Datentyp mit und den entsprechenden Wert, den ich setzen will. Bei SNMP-Set ist zu beachten, dass man die richtigen Berechtigungen im SNMP-System hat. SNMP war ja lange Zeit verschrien als oder sehr unsicher mit der Version 1 und 2. In der Version 3 ist es dann behoben. Man hatte langläufig auch diese Abkürzung Security is not my problem, SNMP. Und das durfte aber der Vergangenheit angehören. Wir haben allerdings in unserem Demosystem, das ist ein sehr offenes System, also jeder halbwegs begabte Hacker wird das sicherlich ganz schnell ad absurdum führen können, aber für die ersten initialen Tests muss man da auch relativ die Sache offen lassen. All dieweil man ja auch debuggen muss, bis alles dann mal so weit geht. Aber das ist dann wieder Konfigurationsarbeit, um das System dann entsprechend wasserfest zu machen. SNMP-Work implementiert eine Sequenz von getNext-Statements. Also der läuft durch den ganzen Baum durch, das können wir dann auch mal zeigen. Und SNMP-Trap. Der ist so implementiert, dass der Trap auf der Agentenseite ausgelöst wird und auf der Managerseite muss der sogenannte Trap-Daemon laufen. Das heißt also, ich kann über einen Alarm, einen Ausfall, eine Temperatur, Überschreitung, Unterschreitung asynchron vom Agenten eine Nachricht an den Manager schicken. Weil der Manager pollt natürlich und um dann nicht auf das nächste Pollen zu warten, sondern sagen, jetzt ist was Dringendes passiert hier, der Temperatursensor und der Kühltruhe ist ausgefallen, wer weiß, was noch alles losgeht, dann kann ich eine asynchrone Meldung schicken, die entsprechend dann an der Management-Konsole sichtbar wird und vom entsprechenden Bediener dort bearbeitet werden kann. SNMP-Traps haben wir momentan noch nicht implementiert, das ist dann der nächste Schritt. Hier gibt es Beispiele, die Linux-Tools SNMP, get, set und work ermöglichen dann den einfachen Zugriff auf die Attribute von der Kommandozeile aus. Um unseren Sensor komplett abzubilden, müssen wir zwei Teilbäume des OID-Baums implementieren. Der erste Teilbaum ist die Entity MIB, die den Sensor in seiner Erscheinung, also nicht den Messwert, sondern den Sensor an sich beschreibt. Und man hat hier 16 Elemente in der Datenbank, in dem Teilbaum. Und man sieht, hier ist der Index, das ist also die Nummer, über dem ich den dann auch in der Sensorwerte-Datenbank wieder ansprechen kann. Das ist die Indexnummer. Die physikalische Beschreibung, da kann man jetzt einen String hinterlegen, Temperatur in der Küche, Luftfeuchtigkeit im Keller, etc. Der Vendor-Type ja, wird mit dem entsprechenden Hersteller ausgefüllt und so weiter. Für die meisten Sachen, man sieht, das Ganze kommt aus der IT-Überwachung. Es sind eine Menge Attribute dabei, die sind primär relevant für Switches, Server, Router, um die eindeutig zu adressieren. Das heißt, das System kann deutlich mehr, als wir für unsere einfache Sensoranwendung jetzt brauchen würden. Okay, das ist also der erste Teilbaum, die physikalische Beschreibung des Sensors. Der zweite Teilbaum ist wesentlich kürzer und übersichtlicher, der beschreibt den Sensorwert. Der Sensorwert, also es gibt erstmal den Sensortyp, ist es Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Spannung, etc., schreibt der. Die Skalierung sagt, ist die Einheit in Milli, Mikro, Mega, ohne Präfix Kilo angegeben. Und dann kommt der eigentliche Sensorwert, der eigentliche Messwert. Dort sieht man braucht diese Skalierung und die Precision sagt, wie viele Nachkommastellen ich habe, da das SNMP nur Integer-Werte unterstützt. Das heißt, ich muss über diese zwei Hilfsvariablen muss ich den eigentlichen Messwert so zurechtschieben, dass er in den Integer reinpasst, also bis ins 32. Vorzeichen behaftet. So, dann kann man noch speichern den Operational Status, also man kann feststellen, wenn der ausgefallen ist, wenn der sich schon eine ganze Zeit lang keine Nachrichten mehr gesendet hat, dass der ausgefallen ist, die Messeinheit des Messwertes kann man beschreiben, den Zeitstempel, wann zuletzt ein Messwert eingetroffen ist und man kann natürlich auch konfigurieren, normalerweise sendet der Sensor vielleicht alle 5 Minuten einen Messwert oder alle Stunden, wie auch immer. Das steht in Entity File Sensor Value Update Rate. So, zur Implementierung. Das Ganze ist jetzt graue Theorie und diese OIDs und diese Zuordnung der OIDs, das liest sich auch alles sehr trocken und sehr, es ist eben sehr theoretisch erstmal, aber an sich dann sehr generisch und gut handhabbar. Wir haben dieses System angetestet auf einem OpenWRT-Router. Da hatten wir ein Carambola-Board. Wir haben es auf einem Debian Wisi, auf einem Raspberry Pi mal laufen lassen, den SNMP-Daemon, das geht auch. Und natürlich auf einem verfügbaren Server, auf einer VM-Maschine oder auf einem richtigen PC in einem Ubuntu funktioniert das auch. Okay, was brauchen wir an Linux-Komponenten oder an Systemkomponenten? Erst müssen wir den SNMP-Daemon installieren als Grundvoraussetzung. Dann haben wir uns auf Lua gestürzt. Das Ganze war aber nicht, weil wir Lua so gut programmieren können. Also ich konnte es bisher gar nicht und bin doch eher der Python-Programmierer. Das Problem war, dass auf dem Carambola-Board die Ressourcen, also die Flash-Ressourcen, relativ begrenzt sind und ich auf dem Carambola-Board ohne zusätzlichen USB-Stick kein Python installiert bekomme. Also das ist einfach mal das Paket Python als solches ist mit den vielen Zusatzmodulen so groß, dass das Carambola-Board dort nicht mehr in der Lage ist, das in den 8 MB, glaube ich, Flash, die drauf haben, mit unterzubringen. Für Lua haben wir die Standarddistribution Lua 5.1.4 genommen. Wir brauchen die SQLite 3 Anbindung. Wir brauchen die RS-232 Anbindung. Und wir brauchen noch Lua POSIX. Warum? Komme ich später noch drauf. Wir müssen Signale schicken. Und natürlich muss das System mit einem entsprechenden Treiber für das, wenn es ein USB-Gerät, also wenn es eine normale, blanke serielle Schnittstelle, auch wer hat die heute schon noch am PC, ist es kein Problem, dann ist es standardmäßig geladen. Aber wenn ich so ein USB-Board dran stecke, dann muss der entsprechende FDDI oder CP213X-Treiber mit dabei sein. Der ist aber bei den meisten Distributionen vorhanden. Man muss beim Carambola-Board muss man extra konfigurieren, dort ist er nicht dabei. Okay, das sind also die Zutaten, die ich brauche, um das zu realisieren. Und als Software gibt es jetzt zwei Skripte. Das erste ist das WSNMP. Das ist das Skript, das der SNMP-Daemon aufruft, wenn eine Anfrage für ein Attribut kommt. Das wird für beide OID-Bäume, also die physikalische Beschreibung und die Messwertbeschreibung, eingetragen. Wir können das auch von der Kommandozeile mit verwenden, einfach weil es ein normales Skript ist und auch fürs Debugging ist das sehr praktisch. Und es implementiert auch an der Stelle SNMPSET mit dem -S-Befehl. Und ich hatte ja vorhin schon angedeutet, dass wir eine SQLite-Datenbank verwenden. Da komme ich dann in einer späteren Folie drauf. Das Problem ist, man kann eine SQLite-Datenbank nur von einer Seite, von einem Prozess zum Schreiben öffnen. Deswegen muss der SNMP-Daemon ein Signal an den WSN-Daemon schicken, der die serielle schnelle der die serielle Schnittstelle abfragt, mit dem Auftrag, schreib jetzt mal folgenden folgenden geänderten Wert in die SQLite-Datenbank. Das brauchen wir für den SNMP-Set-Befehl. Der WSN-Daemon liest die gesamte Zeit die serielle Schnittstelle und reagiert natürlich auf die Signale, die über den SNMP-Daemon geschickt werden, um Werte, also Labels an den Sensoren zum Beispiel zu ändern. Er schreibt die Daten in die Datenbank, in die SQLite-Datenbank. Die SQLite-Datenbank haben wir ausgewählt, um den Zugriff einfach zu synchronisieren. Also wenn wir jetzt eine File-Schnittstelle genommen hätten, dann muss der SNMP-Daemon dieses File zum Lesen öffnen und wenn der WSN-Daemon in dem Moment gerade irgendwie Werte ändert oder was Neues schreibt in das File, dann gibt es dort einen Clash oder eine Collision. Man hätte das über File-Logs quasi selber implementieren müssen und dann kommt noch Ralf auf die geniale Idee, nimm doch SQLite. Ja, super, nehmen wir. Und nach einer Weile kommen wir dann aber drauf, es gibt nur einen globalen Datenbank-Log. Das heißt, der den letzten Update- oder Select-Befehl ausführt, der hat den Datenbank-Log, besitzt den und ist in der Lage zu schreiben. Das heißt, wenn ich jetzt vom SNMP-Daemon einen Schreibbefehl auf die Datenbank machen will, um jetzt eine Beschreibung eines Sensors zu ändern, dann müsste ich dort umständlich anfragen, ob ich den Log jetzt bekommen kann. Muss damit klarkommen, wenn ich den Log jetzt gerade mal nicht bekomme. Und für den Wireless-Sensor-Daemon bedeutet das natürlich das gleiche Spiel. Also da muss dann auch jedes Mal fragen, darf ich jetzt schreiben? Ja, wenn nein, dann was mache ich jetzt mit dem Sensorwert? Puffere ich den, queue ich den und so weiter. Es wäre relativ aufwendig gewesen, weil doch sehr viel Traffic über die serielle Schnittstelle reinkommt von allen Sensoren, die da schicken. Und für den einen SNMP-Set-Befehl, der dort vielleicht alle paar Tage mal kommt, wäre der Overkill und die Last einfach zu groß geworden. Deswegen haben wir das so gelöst, dass wir das Ganze über ein Signal handeln und auch der WSN-Daemon die geänderten Werte mit in die Datenbank schreibt. Das war eine Erkenntnis, die hat so ein Wochenende gekostet, bis man das so richtig verstanden hatte, wie das sein soll. Okay, die MIB-Tabelle beinhaltet immer nur den aktuellen Wert. Also wir machen dort keine Datenbankhaltung, also nicht die Historie von Messwerten etc. Das kann alles das Management-System machen. Wir schreiben immer nur exakt einen einzigen Wert dort rein. Und genau, das war es eigentlich zur Datenbank. Und ich würde jetzt mal an Ralf übergeben.
Ist mein Mikro an?
Ja.
Okay. Nun stellt sich natürlich die Frage, was man mit den Werten macht, weil wenn man jetzt, sagen wir so, wenn man die bloß auf der Kommandozeile ausprinten will, da hätte man ein einfaches Verfahren nehmen können, um die Daten vom Sensor irgendwie im Host verfügbar zu machen. Und was da als erstes in den Sinn kam, waren so Infrastruktur-Management-Systeme wie eben jetzt Isinga oder Nagios oder sowas zu verwenden, die eben recht gut darin sind, SNMP-Daten einzusammeln und das werden wir dann noch zeigen, in einer übersichtlichen Form darzustellen. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man jetzt ein Haus mit Sensoren ausstattet, die melden sollen, wenn es irgendwelchen Haustechniksystemen nicht mehr so gut geht, was das ein Kellersensor ist oder die Heizung oder sonst irgendwas, dass die dann in dieser Tactical View im Isinga eben zeigen können, dass die jetzt gelb oder rot geworden sind, sodass man auf einen Blick erfassen kann, wie es den eigenen den Sensoren, die man so aufgestellt hat, allen so, wie es denen so geht. Da kommt die Beschreibung zum Tragen, die der Axel vorhin erwähnt hat, dass man jedem dieser Sensoren, auch jedem dieser Services da eine Beschreibung geben kann, sodass man auf den ersten Blick auch sieht, welches System da ein Problem hat. Und man kann das auch auf Ansichten herunterbrechen, dass man ohnehin nur die Sensoren sieht, über die es gerade was Interessantes zu wissen gibt. Also die irgendein Problem haben, bestimmten Wertebereich sind. Diese Systeme können auch Benachrichtigungen über SMS oder über E-Mail oder so verschicken, sodass man, wenn man irgendwo jetzt nicht gerade die Tactical View jeden Tag die ganze Zeit vor sich hat, dass man benachrichtigt wird, wenn es über die eigene Sensorgruppe oder über eigenen Sensoren irgendwas zu wissen gibt. Das kann man, wenn man möchte, natürlich gerade in so einem großen System auch mit anderen Dienstinformationen verbinden. Also es muss nicht alles aus dieser Lösung kommen, sondern wenn man noch andere Dienste hat, Nagios oder Isinga sitzt praktisch auf Scripts, die Werte dort hineinfüllen. Einer dieser Wege ist SNMP, sodass man da auch andere Dienste einbinden kann, die möglicherweise zum Gesamtbild des überwachten Systems passen würden. Das ist jetzt eine, sagen wir mal, umfangreiche Lösung, wo manche vielleicht zu Hause sagt, naja, Management-Server, ob das jetzt nötig ist, haben wir gestern auch in einem Vortrag gesehen, dass man da schon motiviert sein muss, den aufzusetzen, dass er dann sehr leistungsfähig ist und dass es da einen ganz tollen Ausblick gibt, was man demnächst alles damit erreichen möchte. Aber vielleicht geht es auch einfacher, und was man mit SNMP auch ganz leicht erreicht, ist, dass man das in der Scripting-Umgebung der Wahl zur Verfügung hat, weil gängige Skriptsprachen, ob das jetzt Python oder Perl oder sonst irgendwas ist, die können alle SNMP. Und wir werden es in der Demo kurz zeigen, dass mit Python hat man, wenn man SNMP Walk aufruft, kriegt man einfach ein Dictionary mit den ganzen Sensorwerten zurück und kann dann damit das tun, was man gern machen möchte, was das auch immer ist. Und wer jetzt gern ein bisschen rumspielt mit dem System, man kann das dadurch, dass es so ein leichtes Scripting-Interface hat, auch in Tools wie Conky einbinden, also so ein Informationstool, was so, was weiß ich, Festplattenauslastung und sowas auf dem Desktop anzeigt. Und dort kann man jetzt auch, was weiß ich, einen Wettersensor von draußen oder die Temperatur im Weinkeller oder sowas anzeigen, was einem eben wichtig ist. Das bloß als Motivation, warum man SNMP nimmt. Gut, wie sieht das aus in Isinga? Das ist jetzt hier das Isinga Classic Interface. In der hier? Aha. Und da sehen wir jetzt hier unseren Temperatursensor, erstmal bloß eine Übersicht. Entsprechend seiner Critical-Werte und seiner Warning-Werte ist der grün. Die Temperatur gefällt uns also. Ich denke, hier hat Critical auf 25 und Warning auf 30 gestanden. Der zeigt weniger an. Wir können hier hinten schon kurz sehen, was er angezeigt hat. Den Sensor kann man sich auch im Detail anzeigen lassen, was da, also da, wo er praktisch Großteil der Informationen anzeigt, die Axel vorhin gezeigt hat, oder wo man hier auch noch mehr zur Anzeige bringen könnte. Und dann auch den Wert wieder, wir können vor allem was Nächstes bringen. Und wenn man PNP von Nagios installiert, kann man das Ganze sich auch als Graphen darstellen. Hier vorne lief der Server nicht, deswegen hat er so einen schönen konstanten Messwert. Und hier hinten sieht man dann, wie sich die Temperatur so über einige Zeit verhalten hat. In PNP von Nagios, das können wir dann auch noch live zeigen. Gut. Und jetzt gibt es noch Vorführung. Kannst du erzählen?
Okay, dann geht die Akustik? Okay. Ich muss mal sehen hier. Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ob es klappt? Okay, also, wir haben jetzt hier so ein Board an der seriellen Schnittstelle hängen. Und wenn man dev.tty USB 0 mal ausliest, da muss man auch ins richtige Terminal gehen, wo auch das, also, wir haben das Ganze jetzt in einer VMware installiert. Und dort würden wir jetzt sehen, TTY USB 0. Dort müssten jetzt so hin und wieder mal, irgendwie Adresse 2 sendet. Irgendwelches komisches Zeug. Aha, okay, gut. Das ist mein Sensor, den er jetzt. Das ist mein richtiger Wert. Okay, also wir sehen hier, Adresse 2 sendet RSSI Wert 1819. Das ist jetzt so die Funkfeldstärke. Die könnte man dann auch gemittelt irgendwie noch darstellen. Und die Spannung springt hier ein bisschen her, da ist noch ein Firmware-Bug drin und wir haben jetzt 24,62 oder 39, so, also so um die 24 Grad, 24, 25. Das ist jetzt das, was über die serielle Schnittstelle reinkommt. Jedes Mal, wenn die entsprechende Leuchtdiode blinkt, sehen wir das. Der nächste Schritt wäre, dass man diesen Wireless-Sensor-Network-Daemon mal startet. Und zwar können wir den mal interaktiv starten, nicht als Service. Und der läuft jetzt entsprechend und wir sehen hier im entsprechenden Logfile, wenn wir jetzt hier den mal rebooten, dass der jetzt gestartet hat, also mein Gateway, die Host Application und der WSN-Daemon erzeugt den Timestamp über die, also der Timestamp wird lokal auf dem WSN-Daemon mit der Netzwerkzeit erzeugt. Das hat den Vorteil, dass ich die einzelnen Sensoren zeitmäßig nicht einsynchronisieren muss, sondern ich gehe davon aus, dass da jetzt noch keine langwierigen Routen, dass das also für eine Sensorauflösung im Sekundenbereich auf alle Fälle doch ausreicht, der Zeitstempel, der dort lokal generiert wird. Okay, was machen wir als nächstes? Wir könnten jetzt mit dem WSNMP Lua-Skript direkt den entsprechenden Befehl ausrufen. Dazu starte ich jetzt erstmal den Sensor-Daemon im Hintergrund. Also das ist jetzt die Startup-Skripten von Carambola und Ubuntu unterscheiden sich ein bisschen, deswegen habe ich hier diese Erweiterung. So, jetzt müssten wir weiterhin unser Log sehen. Okay, jetzt läuft also der Sensor-Daemon auch. So, also unser Prozess 2034 läuft jetzt. Okay, jetzt den Lua, da ich mich gerne mal vertippe, ich habe etwas vorbereitet. Und ich kann jetzt also entsprechend mit dem Lua-Skript direkt schon mal auf die Datenbank zugreifen. Also die Datenbank wird jetzt im Hintergrund vom Wireless Sensor Daemon immer aktualisiert. Dort sind meine Knoten registriert. Ich kann ja mal spaßeshalber hier noch einen dazuschalten, Knoten 3. Der meldet sich jetzt hier, so die Knoten, die hier rumlaufen, da könntet ihr, wenn ihr den Jumper auf die mittlere, also so rumsetzt, könntet ihr die auch zuschalten, da müssten sich dann noch weitere melden. Also jetzt ist hier Sensor 2 und 3 aktiv. Mit dem Lua-Skript kann ich jetzt also auch einen entsprechenden Walk durchführen und sehe jetzt hier in der physikalischen Beschreibung die schon eine ganze Menge unterwegs hier. Okay, gut. Wir sehen das dann mit SNMP-Walk besser. Das ist vielleicht jetzt, also im Prinzip, das Lua-Skript gibt immer den Datentyp und den entsprechenden Wert aus. Also hier vielleicht irgendwelche nicht gesetzten Strings sind auf Nil gesetzt, etc. Das ist aber jetzt quasi der Blick ins Getriebe. Jetzt gucken wir mal, der Blick in den Motorraum. Sieht so aus, dass man mit SNMP-Get oder SNMP-Walk jetzt schon auf die Daten über die Netzwerkschnittstelle zugreifen kann. Dazu habe ich einen Blick auf die Uhr. So, und wenn ich jetzt das Ganze nochmal über Lesspipe, dann wird das noch ein bisschen übersichtlicher. Ach, mittlerweile ist Knoten 5 und 7 auch aktiv, sehe ich gerade. Okay, wir sehen hier zum Beispiel die Knotenbeschreibung. Also zuerst war der Knoten 2 an, dann die Temperatur, die Spannung, die Temperatur von Knoten 5, die Spannung von Knoten 5, 3 und 7. Das ist das. Und man sieht hier, dass der Index ist, wir wissen, also wir haben keine Stelle, wo drin steht, dass wir 8 Messwerte haben. Das müssen wir über diese Iteration rausfinden. Und dann kann ich ich weiß jetzt, dass ich 8 Messwerte im System habe. Also das war der Befehl snmp-walk. Und jetzt kann man natürlich mit dem Befehl snmp-get, könnte man zum Beispiel die physikalische Beschreibung vom Knoten 1 mal abfragen. Okay, hier ist es schon. Temperature. Und jetzt gefällt die mir nicht, weil ich weiß jetzt nicht, wo Knoten 2 ist. Also momentan, das ist nämlich auch mal das Haus, das Problem. Wo habe ich denn die Dinger jetzt hingeschmissen? Ich glaube, das ist der am Fenster. So, dort würde ich jetzt mal SNMPZ. Ich muss jetzt hier das statt Public, ich habe hier eine Gruppe PubW, also das ist die Schreibendorf, eingerichtet. Also auf Seiten des SNMP-Demons. Und dort will ich jetzt einen String geben und der heißt Fenster V4. So, das heißt, wir haben jetzt diesen Set-Befehl durchgeführt und der hat nie geklappt, weil sonst hätte ich hier irgendwas gesehen. Puffer-Effekt. Woran kann es liegen? Nee, der hat sich noch nicht geändert. Moment. Da läuft alles. Vielleicht die UID falsch. Es könnte sein, dass hier 3, 4, 1, das könnte aber stimmen. Nee, stimmt ja. Okay, das ist jetzt der berühmte Fofio-Effekt. Also gestern ging es noch, kann ich sagen. Okay, ich würde sagen, in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt noch auf Izinga umsteigen. Wir sehen jetzt hier, ich weiß nicht, Ralf, willst du das? Ich bin mit Izinga nie ganz so fit. Ich lass dich mal.
Gut, Izinga haben wir ja praktisch vorhin schon gesehen. Wir können es bloß hier ausprobieren. Wir haben jetzt hier nur den ersten Sensor laufen. Praktisch müsste man in Izinga jeden Sensor konfigurieren. Dabei kann man dem auch, wo hier als Service Temperature steht, könnte man dem, sagen wir mal, einen sinnvolleren Namen geben, wenn man mehrere Sensoren hat. Gerade das Axel erwähnte, dass man die vielleicht auch wiederfindet. Das erfordert natürlich eine gewisse Organisation, dass man den, der Sensorfenster heißt, auch ans Fenster gelegt hat. Aber gut. Man sieht hier, das ist ja PNP von Nagios, da kann man sich schön das Diagramm anzeigen lassen, was der Sensor gemessen hat. Die Tactical View, die wir, oder sagen wir mal, eine Übersichtsview, die wir vorhin hatten, die kann man hier sehen, dass man seine Sensoren, wir sehen ja den gleichen Sensor dreimal, wenn wir welche verschiedene Skripte getestet haben, wie man darauf zugreifen kann. Aber sonst würde man eben hier seine verschiedenen Sensoren sehen. Den Localhost könnte man noch ausblenden, wenn man den nicht sehen möchte. Und hätte die Möglichkeit über Hosts und über Services auf dem Host, wenn die Services die Sensoren sind, über Hosts könnte man seine Sensoren gruppieren. Sodass man eine vergleichsweise übersichtliche Darstellung hier schon erhalten könnte, wie es den Sensoren alle so geht. Man kann auch auf die Tactical View gehen, da kann man sehen, dass es allen Sensoren gut geht. Hier würde man jetzt sehen, wenn es Ausfälle gibt. Leider ist es nicht warm genug hier, sonst würde er über seinen Critical Wert drüber kommen. Oder über seinen Warning Wert zumindest. Und dann würde man hier die Sensoren rot oder gelb sehen. Oder auch wenn Sensoren jetzt verschwunden sind oder die Batterie alle ist oder sowas, würden die unter Unknown auftauchen, sodass man sehen kann, dass es irgendeinem Sensor nicht so geht. Und man kann dann noch draufklicken und bekommt eine Liste der Sensoren, wo wieder die Beschreibung drin steht, welche Sensoren das sind. Soviel zum Thema Izinga. Es ist ein sehr mächtiges System. Da kann man viel Zeit mit verbringen, das passend zu konfigurieren. Andererseits, wenn man sich mit anderen Systemen hinsetzt und möchte, dass die jetzt für eine Vielzahl von Sensoren die Werte vorhalten, die Werte exportieren, man kann hier ein Reporting-System anbinden. Wenn man jetzt sowas wie Jasper-Reports im Hintergrund verfügbar, sodass man Reports über Sensorwerte über den letzten Monat oder sowas erhalten kann. Ja. Und dann für irgendwelche Auswertungen oder sowas, dass man das alles nicht selber machen muss. Das ist in dem System, wie Izinga, eben alles da und SNMP dient dazu, das dort auf eine bequeme Art und Weise einzufüllen. Eine andere Sache, was ich vorhin erwähnt habe, Scripting. Wir haben hier schon mal was vorbereitet. Python. In Python gibt es verschiedene SNMP-Libraries. Ich nehme hier NetSNMP. Und mit NetSNMP kann ich ganz leicht so einen Sensor abfragen. Ich habe jetzt hier mir die OID, die der Axel immer kopiert hat, schon mal gespeichert. Ja, schon mal gespeichert. Das ist jetzt hier die OID, die bis zu dem Kopf von allen Sensoren hier zeigt. Also dass man dann, wenn man das jetzt anzeigen lässt, alle Sensorwerte sieht. Das kann man natürlich weiter nach unten runterbrechen, zeige ich dann gleich noch, dass man nur an den einzelnen Sensor rankommt. Wenn man das aber mit allen aufruft, hat man ein vergleichsweise einfaches Kommando auch in der Skriptsprache mit Parametern, mit Ausnahme der OID, die sich für das eigene System ständig wiederholen, die man also auch mal irgendwo permanent unterbringen könnte, wenn man möchte. Und bekommt, wenn das jetzt geht, bekommt man ein Dictionary zurück mit praktisch den ganzen Einträgen für die Sensoren. Man sieht dann hier jeweils die Temperatur und die Spannung für die Sensoren, die gerade aktiv sind. Und Janerwerte, die der Axel vorhin erklärt hat, Zeitstempel und Einheiten. Und wenn man das jetzt, wenn man möchte, dass das für einen einzelnen Wert gemacht wird, ich habe mal noch eine andere OID gespeichert, die ein Stück weiter runter geht, also hat man dieses Baumkonzept, dass man einfach ein bisschen mehr Adresse eingibt und dann dafür eine weniger umfangreiche Datenmenge bekommt, dann kann man jetzt, hier hat man gerade bloß alle Sensorwerte ohne das ganze Beschreibende. Ich könnte das glaube ich noch weiter treiben, aber dass man tatsächlich einen einzelnen Wert ausliest. Und damit kann man das jetzt in die selbst gewünschten Lösungen einbauen. Das wäre jetzt auch was, wo man dann weitergehen könnte auf die Art und Weise, das jetzt in Tools wie Conky oder so einzubauen. Das ist meines Wissens auch ein Lua programmiert, das aber auch Lua hat eine SMP-Library, wo man das dann praktisch genauso machen würde, sodass man da jetzt auf dem Desktop solche Werte anzeigen kann. Oder jetzt bei Ubuntu, ich weiß nicht, wie man es macht, aber man kann bestimmt auch hier oben in der Zeile irgendwas anzeigen. Gut. So viel zur Demo. Haben wir noch ein paar Minuten Zeit für Fragen? Gibt es Fragen?
Ja, ganz kurz vielleicht noch, um die Sache abzuschließen. Wir haben also ein Framework geschaffen, was eine SNMP-Anbindung von Sensoren realisiert. Das Ganze beläuft sich auf einige hundert Zeilen Lua und Python-Code, wobei der Python-Code ist jetzt quasi noch auf der Klientenseite. Oder ist auf der Klientenseite und Lua auf der Daemon-Seite. Viel gelesene Dokumentation. Und es gibt natürlich jede Menge, das ist ein initiales System, es gibt noch jede Menge zu tun. Also wir müssen zum Beispiel, also auf dem Embedded-Plattform entsteht noch eine hohe Systemlast, vermutlich durch ein schlecht implementiertes Poll auf der Lua-Seite. Aber das ist jetzt nur eine Verdächtigung, müssen wir gucken, wo es wirklich herkommt. Dort macht der Daemon einen Haufen Stress auf dem kleinen System. Wir könnten ein Post-Persist-Skript, was ein bisschen performanter ist als ein Post-Skript, für die Sensorwerte implementieren oder werden das auch tun. Wir müssen die Traps für neu angemeldete Sensoren noch implementieren und weitere Frontends noch Lust und Laute bespielen, ausprobieren, gucken, was gut geht. Aus Sicht der Sensordarstellung natürlich. Und dann mal einen Lasttest fahren. Was ist jetzt wirklich, wann bricht das System zusammen? Aber das ist natürlich dann auch entsprechend ein bisschen an Hardware gebunden. Okay, dann bleibt jetzt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und für weitere Fragen stehen wir jetzt gern zur Verfügung.
Ja, also wir haben Zeit für Fragen. Hätte ich vielleicht eine, und zwar diese Sensornetzwerke, die sind ja vielleicht auch nicht so robust und so zuverlässig, dass man dann jetzt irgendwie beim Parsen immer genau die richtigen Werte kriegt. Wir hatten es vorher gesehen. Was sind eure Erfahrungen, wie robust ist das System denn, wenn mal einer ausfällt oder zwischendrin im Senden dann irgendwie?
Also momentan ist das, also was wir hier implementiert haben, ist eine Einweg. Kommunikation, der Sensor sendet immer. Wenn dort aufgrund von Funkstörungen, von irgendwelchen anderen Störungen mal ein Datenraum ausfällt, ist das nicht so schlimm. Der SNMP-Daemon oder beziehungsweise das Izinga würde mitbekommen, wenn der Sensor sich eine Weile nicht mehr gemeldet hat, weil ich ja immer nur den letzten Wert mit dem entsprechenden Eingangszeitstempel zur Verfügung stelle. Insofern würde man dann sehen, okay, dort ist was. Also entweder Batterie leer, wäre eine Option oder weiß ich nicht, jetzt ein eine Funkstörung, die durch einen neu aufgestellten Access Point passiert, der den zumacht, den Knoten. Also insofern würde man zumindest den Ausfall detektieren können, könnte dann natürlich das Problem weiterverfolgen und schauen, was da zu tun ist, um rauszubekommen, warum sich der Sensor nicht mehr meldet.
Auch noch kurz was dazu. Zunächst mal, man kann, SNMP läuft jetzt über UDP. Wenn man meint, dass das UDP, dass er selbst sich nicht darum kümmert, ob Pakete ankommen, einem nicht gefällt, man könnte SNMP über TCP laufen lassen. Das dürfte die Systemlast gerade auf dem kleinen Konzentrator erhöhen. Etwas, aber das schafft er sicherlich. Und bei Isinga kann man einstellen, kann man konfigurieren für jeden Service, ab wann es denn, also ob es kritisch ist, dass der Sensor nicht da ist und wie lange man dem Sensor Zeit gibt, dass er sich wieder findet. Also wenn das bloß mal das gelegentliche Störungen sind, wenn man irgendwo wohnt und die Straßenbahn fährt vorbei oder sowas und das mag so ein Sensor nicht, dann kann man sagen, ja gut, die kommt immer eine Viertelstunde. Das geht schon.
Gut. Ja, dann nochmal herzlichen Dank für den Vortrag und für eure Aufmerksamkeit. In einer Viertelstunde haben wir dann den nächsten Vortrag, da geht es dann was eigentlich nie eintritt, aber man möchte vorbereitet sein, wenn Geeks Langeweile haben.